Liebe Freundinnen und Freunde des Bücherraums F, liebe Zuhörende, es freut mich sehr, euch oder Sie zu einer weiteren Folge unserer beliebten Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute ist Rolf Bosshardt bei uns zu Gast. Rolf Bosshardt hat Theologie, Pädagogik und Zeitgeschichte studiert, eine Ausbildung zum Lehrer gemacht und gleichzeitig weiter theologische Wissenschaft studiert. Ab 1998 hat er als Sozialpädagoge und Religionslehrer gearbeitet. Die ganze Zeit lang war er auch immer politisch engagiert, beispielsweise in St. Gallen beim Wegweisungsartikel 2005. Und einige Jahre, 2007 bis 2012, glaube ich, war er sogenannter Propagandaminister von Milo Rau, gleichzeitig auch Redaktor bei den Neuen Wegen. Er hat immer auch als Publizist gearbeitet beim St. Galler Kulturmagazin Seiten, das natürlich weit über St. Gallen hinaus eine Bedeutung hat, auch bei der WOZ. Er ist einer der Mitgründer der Theorie-Website Theoriekritik und seit 2015 Lehrbeauftragter an der PH St. Gallen. Es freut mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Heute spricht er über Klaus Heinrich, Religionswissenschaftler, Religionshistoriker, Psychoanalytiker. Was es mit Klaus Heinrich auf sich hat, wird er euch jetzt erklären.
Ja, vielen Dank für die Einladung an den Bücherraum F und an dich, Stefan, und auch für die nette Einleitung. Der Religionswissenschaftler und Zivilisationstheoretiker Klaus Heinrich wurde 1927 in Berlin geboren und starb im November 2020 ebenfalls in Berlin. Er war an den heutigen Maßstäben gemessen, wo viele Professorinnen und Professoren oft nur noch einen kleinen Teil ihres Fachs vertreten können, fast eine Art Universalgelehrter. Auch auf Basis einer Art Universalgenie. Gesegnet nämlich mit der großartigen Gabe eines fotografischen Gedächtnisses, studierte er Philosophie, Psychologie, Religionswissenschaft, klassische Philologie und Kunstgeschichte. In den späten 40er Jahren nach dem Krieg studierte er an der Humboldt-Universität, kam dort aber sehr bald schon in Konflikt mit der sich immer weiter stalinisierenden Universitätsleitung und wurde auf die Straße gestellt. Zusammen mit ein paar anderen Studierenden und Professoren gründete er die Freie Universität in West-Berlin und hatte da den Lehrstuhl für Religionswissenschaft auf religionsphilosophischer Basis inne. Seine Vorlesungen, die mit der Zeit auch eine Art Kultcharakter bekamen, wurden von vielen immatrikulierten, aber auch nicht immatrikulierten Studierenden, also von Hunderten bis Tausenden über die Jahre besucht. Und er trug immer frei vor, musste kaum einmal ein Buch hervornehmen, um zu zitieren. Das hatte aber auch den Effekt, dass also sehr wenig von ihm erschienen ist, sehr lange, weil das alles mündlich war. Studierende haben das dann aufgenommen auf Tonbänder und nach langem Hin und Her hat Heinrich dazu gestimmt, dass bestimmte Vorlesungen verschriftlicht werden und herausgegeben werden. Seit 1970 wurden die im Strömfeld Verlag dann herausgegeben. Es sind Titel wie Versuch über die Schwierigkeit Nein zu sagen, Arbeiten mit Herakles, Arbeiten mit Ödipus, Aufklärung in den Religionen, Tertium Datur, eine Einführung und eine Kritik in die philosophische Logik und so weiter und so fort. Auch eine kleine Studie, vielleicht noch erwähnenswert, über den griechischen Vorsokratiker Parmenides im Vergleich mit dem jüdischen Propheten Jona. Vieles ist noch nicht veröffentlicht, und als der Verlag Strömfeld dann pleite gegangen war, hat sich glücklicherweise ergeben, dass der Saira Verlag, der in Freiburg und Wien beheimatet ist, von Heinrich das Vertrauen bekam, die Werkausgabe fortzusetzen. Kurz vor seinem Tod konnte man das alles noch unter Dach und Fach bringen, und jetzt seit einem Jahr erscheinen die Werke von Heinrich im Saira Verlag, und da sehr, sehr vieles noch unveröffentlicht ist, kann man sich freuen auf weitere Ausgaben in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten. Für wen lohnt sich die Lektüre von den Werken Klaus Heinrichs? Für alle, die sich für die Geschichte der Menschen oder des Menschengeschlechts, die Gattung Mensch, wie Heinrich immer sagte, interessieren, für alle, denen die engen Disziplinengrenzen an der Uni auf die Nerven gehen, und für alle, die Religion und Mythologie, die Praxis und die Theorie und die Geschichten und was auch immer dazugehört, für alle, die sich dafür interessieren, nicht nur als Zeugnisse von Herrschaft und Verstrickungszusammenhängen, sondern auch als Zeugnisse von Befreiungsversuchen und Lösungsbearbeitungen von zeitlosen Konflikten der menschlichen Gattung. Nach allem, was ich weiß, viele wissen es allerdings noch sehr viel genauer. Es gibt natürlich sehr viele, die Heinrich sehr gut gekannt haben. Nach allem, was ich weiß, hatte Klaus Heinrich eine äußerst glückliche Kindheit, umfangen von einer starken Mutterliebe, ähnlich der, die wohl Sigmund Freud geprägt hatte, und freigesetzt in den weitläufigen, auf eine Schenkung des preußischen Königshaus zurückgehenden Besitzungen der Familie Heinrich in Golm am großen Zernsee bei Potsdam. Diese Liebe, die ihm eine freie, von Interesse und Erotik geprägten Zugang zu den Menschen ermöglichte, und das Licht der endlosen Landsommer prägten sein Denken genauso wie, nach einem Wort von Walter Benjamin, die enge Studierstube das Denken der deutschen Philosophie. Immer wieder und vermehrt in den letzten Jahren seines Lebens kehrte er in das Reich seiner Kindheit zurück, dem er auch äußerlich stets einen gebührlichen Platz im Wohnzimmer einräumte in Form seines eigenen Spielelefanten und Teddybären aus Kindertagen. Sehr viel kreisten die Erzählungen in seinen letzten Lebensjahren um die letzten Kriegsjahre, in denen er wegen Wehrkraftzersetzung unter Arrest gestellt worden war, also so mit 16, 17 Jahren, und geflohen war. Und diese Erzählungen waren Traumsequenzen ähnlich, auch gleich kleinen Miniaturen, und er hat da immer diese Menschen ins Zentrum gestellt, die ihn begegnet sind und die ihn gerettet hatten. Diese Geschichten kreisten immer um das Thema äußerste Bedrohung und wundersame Rettung seines eigenen Lebens. Und ganz ähnlich und mit ganz ähnlicher Intensität erzählte er im hohen Alter von seinen vielen Gebrechen und Krankheiten und auch immer wieder von äußerster Bedrohung seines Lebens und von wundersamer Retter im Spital durch die Ärzte oder durch Begebenheiten. Wir halten fest, etwas sehr Zentrales für das Denken von Heinrich: Leben ist immer bedroht, aber es kann immer gerettet werden. Heinrichs Lehrstuhl über Religionswissenschaften hat sehr stark mit der Psychoanalyse zu tun. Immer wieder kommt er zum Werk von Sigmund Freud zurück, und die Methode seiner Analysen ist sehr stark mit den Begriffen der Psychoanalyse Freuds verbunden. Das ist nicht ganz logisch oder nicht ganz plausibel, gerade in einer Zeit, in der die Psychoanalyse nicht unbedingt in Mode ist, und das war sie auch damals nicht unbedingt. Und Heinrich hat also das so erklärt, dass er erschrocken ist nach dem Krieg, wie schnell die Zeit des Nationalsozialismus verdrängt worden ist. Und er hat sich gefragt, welche Wissenschaft kann denn diese Verdrängung dessen was in Deutschland geschehen ist, thematisieren auf eine eben nicht verdrängende Art. Und deshalb ist er auf die Psychoanalyse gekommen und er schreibt, ich habe, weil ich im Laufe des Nationalsozialismus so viel psychische Verheerung gesehen hatte, von Anfang an die Veranstaltungen der Psychiatrie an der Friedrich-Wilhelms-Universität besucht, und zwar so, als ob ich selber Psychiatrie studieren wollte. Dort habe ich auch ein Referat über die Psychoanalyse gehalten und gesagt, dass sie das wichtigste Werkzeug sei, um mit der Verdrängung nach dem Krieg umzugehen. Meiner Meinung nach waren wir damals schon dabei, die NS-Zeit zu verdrängen, auch wenn die Professoren dies verneinten. Dagegen habe ich mich gewehrt. Ich möchte nun entlang dieser Psychoanalyse ein paar Begriffe erklären, die sehr zentral sind für das Denken von Klaus Heinrich. Zuerst das Symptom. Symptom, simpel gesagt, verweist auf etwas anderes, als es selber ist. Im Gegensatz dazu verweisen Symbole nur auf das, wofür sie Ersatz sind. Klaus Heinrich nimmt Mythen und Kulte ernst als redende Stoffe, in denen lesbar und ansichtig wird, was sie nötig und haltbar gemacht hat und inwiefern in ihnen Herrschaft oder Befreiungsversuche zum Ausdruck kommen. Das heißt, er liest sie eben symptomatisch. Dazu Heinrich: Was die psychoanalytische Forschung als ihren wichtigsten methodischen Fund beanspruchen darf, ist in ihrem Gegenbegriff zum Symbol in dem des Symptoms ausgedrückt. Das, was Symptom für uns bedeutet, wenn wir etwas symptomatisch nehmen, ist ja schon dem Wort nach eine Ermächtigung des Unterdrückten oder Verdrängten. Während Symbol von Symbalein kommend bedeutet, dass etwas zusammengeworfen oder zusammengefügt wird, bedeutet Symptom von Symptitein kommen, dass etwas zusammenfällt, was scheinbar nur zufällig zusammenfällt. Im Symptom beginnt das zufällig Zusammentreffende zu reden. Individuum und Allgemeinheit, ein weiterer Begriff. Freud sagt sehr simpel, wenn ich in der Analyse der Krankengeschichte eines Individuums, also in einer Individualtherapie, auf einen Komplex oder eine aggressive Regung stoße, dann stoße ich auch auf etwas Allgemeines. Das heißt, das Allgemeine, was alle betrifft, findet sich auch im Individuum wieder, einerseits, und andererseits ist oder steht das Individuum für das, was die Allgemeinheit betrifft, aber je nachdem auch gegen das, was die Allgemeinheit betrifft. Dazu ein Zitat von Heinrich. Zu sagen, der Einzelne verkörpert allgemeine Ansprüche, er will nur, was alle wollen, ist immer der letzte Beweis, um das allgemein Feststehende zu bestätigen oder auch endlos zu variieren. Oder aber, auf der anderen Seite, es ist dasjenige, das das Feststehende Allgemeine und also den Zusammenhang des Ganzen auch sprengen kann. Das heißt, diese Verbindung von Individuum und Allgemeinheit ermöglichte Freud, aber eben auch Heinrich, den Einzelfall, das Individuum sehr ernst zu nehmen und nicht nur als Einzelfall, sondern auch als ein Beispiel oder eben als ein Symptom für das, was die Allgemeinheit betrifft oder angeht. Nächster Begriff, therapeutischer Grundvertrag. Zwei Dinge sind ja Teil dieses Vertrags, den die Therapeutin und der Patient miteinander schließen. Einerseits die freischwebende Aufmerksamkeit und die solidarische Position der Therapeutin. Und andererseits, der Patient soll alles sagen. Dieses Alles versieht Heinrich mit folgenden Akzenten. Erstens, das Unvernünftige ernst zu nehmen. Zweitens, das Beiläufige gegen das Wesentliche oder das Eigentliche ernst zu nehmen. Drittens, das zu sagen, was nicht zur Sache gehört. Alles, was sich in mir regt, gehört zur Sache, gegen Sachzwänge, zielführendes Vorgehen und so weiter. Also diese Dinge, wo man eben sagt, das gehört nicht dazu, gehört eben gerade dazu. Und viertens soll das Unangenehme und Anstößige gesagt werden, was eigene und gesellschaftliche Wertsetzungen hinterfragt. Nun ist es aber nicht so, dass bei Freud dann also nur das Abseitige jetzt einfach gegen das Normale gesetzt wird, sozusagen als das, was besser oder wahrer wäre, sondern es ist einfach so, dass das, was verdrängt ist oder was man eben nicht zur Sache gehörend dazuzählen möchte, dass das einfach in den Diskurs oder ins Bewusstsein zurückgeholt werden muss. Nächster Begriff, Triebsubjekte. Mit der Bezeichnung Triebsubjekt hält Heinrich das Moment des Konflikts und der Spannung in jedem Individuum fest, ohne dass weder Individual- noch Gattungsgeschichte verstanden werden kann. Insbesondere Zerreißungsdrohungen, Selbstzerstörungsprozesse bzw. Harmonisierungs- und Reinigungsfantasien, aber auch die permanente Vermittlungsforderung von gegenläufigen Ansprüchen. Andere, oft von ihm verwendete Begriffe sind Triebschicksal, das Treibende, Triebgrund der Wirklichkeit. Letzterer Begriff ist ein gleichsam in jüdischer Tradition stehender Platzhalterbegriff für Gott. Die Utopie, die Heinrich für dieses Triebsubjekt formuliert, lautet, dass das Triebsubjekt selber bestimmen will oder kann, was es mit der Schubkraft anfängt, die es als Triebsubjekt ist. Heinrich betont, dass Freud zwar immer wieder versucht hat, eine fixe Architektur der Psyche auszuarbeiten, es letztlich getreu seinem realistischen, Heinrich sagt veristischen Zugang zur Wirklichkeit immer vermieden hat, die aufgefundenen Widersprüche in einem System zu vereinheitlichen, und folgerichtig hat es Freud vermieden, ein bestimmtes Heilungsziel der Analyse auszugeben. Dagegen pointiert Heinrich bei Freud vor allem den Anspruch, die Zurichtungsmechanismen der Gesellschaft sichtbar zu machen und damit individuellen Triebansprüchen zu ihrem Recht zu verhelfen. Dass Freud den Versuchungen einer Systematisierung, einer Methodologie oder einer bestimmten Form im Namen der Triebsubjekte immer widerstanden hat, macht ihn für Heinrich zu einem Bundesgenossen für seine Kritik der Philosophie, der Religions- und der Wissenschaftsgeschichte. Weil diese gerade entgegen dem, was Freud gemacht hat, immer in der Gefahr sind, sich hinter Formen, hinter Methoden zu verschanzen und ihre Logiken abzuschließen gegen andere Logiken oder Diskurse. Die Folge dann dieser abschließenden Logiken in den Disziplinen bedeutet, dass Wissenschaft zu einem Trennungsverfahren wird, dass das eine nur gilt ohne das andere und das, was sozusagen zusammen gedacht und bedacht werden muss, unterbleibt. Daraus ergibt sich ein weiterer Begriff, der Begriff der Spaltung. Spaltung droht immer, wo Spannung und Widerspruch auszuhalten sind. Und das heißt natürlich immer, wo man es mit einzelnen Menschen oder eben auch mit der Gattungsgeschichte zu tun hat. Spaltungsversuche sind nicht einfach nur reale Prozesse in Organisationen zum Beispiel, sondern sie verweisen darauf, dass der Stoff der Theoriebildung selber gespalten ist. Also das Thema der Spaltung dazugehört. Anders gesagt, Bewegungen, und eine solche ist auch die Freudsche Psychoanalyse, genauso gut wie eine politische oder religiöse Bewegung, die selber nicht in der Gefahr der Spaltung stehen, zeigen, dass sie nicht spaltbar sind, was bedeutet, dass sie vorgeben, ein abgeschlossenes, reines, widerspruchsfreies System zu repräsentieren. Mit den Worten Klaus Heinrichs, religiöse Bewegungen jedenfalls, die Schismen nicht kennen, machen sich durch fundamentalistisches Sektierertum verdächtig. Und jetzt für die Religionsgeschichte ist ganz wichtig, dass da hinein in diese Überlegungen auch alles gehört, was mit dem Dogma zu tun hat. Also Heinrich liest Dogmen auch als Versuche, Spaltungen zu verhindern, indem man dann eben gegen drohende Spaltung ein Dogma gesetzt hat, was einerseits ein Herrschaftsakt ist und ein Unterdrückungsakt, andererseits aber auch ein Zeichen ist, um Spaltungen und Konflikte dann wieder zu diskutieren. Also Dogmen sind dann also lesbar als redende Begriffe, die Konflikte nicht nur verschweigen, sondern eben gerade auch anzeigen und wieder diskutierbar machen. Letzter Begriff jetzt von Freud her, die Verdrängung, was natürlich der wichtigste Begriff ist. Verdrängung ist zugleich das zentrale Analyseelement, also auch eine Denkfigur, um katastrophische Sehnsüchte, selbstzerstörerische Zivilisationsprozesse, wie also Heinrich sie im Krieg beobachtet hat, aber dann auch darüber hinaus, über die Bewegung 2. Juni, RAF und andere Bürgerkriege und so weiter. Verdrängung ist ein Begriff, der also erlaubt, solche Prozesse zu denken, aber eben auch im Individuum, zum Beispiel tragische Momente der Kindheit zu denken und ihnen eine Art Form zu geben im Bewusstsein. Zivilisation und Individuation basieren immer auf Verdrängungsmechanismen. Diese lassen sich nicht nur im klinischen Befund an Individuen, sondern in Gesellschaft und Wissenschaft erkunden. Immer wieder analysiert Heinrich Verdrängungsvorgänge in der Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Das Thema ist bereits in seiner Habilitation vom Versuch über die Schwierigkeit Nein zu sagen als Versuchung gegen das Neinsagen lesbar, wo er also Formen des Nihilismus oder des Zynismus oder auch des Buddhismus als Ausweg aus dem Leiden an der Körperlichkeit analysiert. Ferner und fast obsessiv führte die platonische und stoische Philosophie als ein Verfahren vor, die Widersprüchlichkeit des menschlichen Lebens und Denkens zu verlassen und ein leidenschaftloses Denken als einzig wahres zu installieren. Und die Empfehlung dieser stoischen Philosophie spitzt Heinrich in den Satz zu, man solle doch so leben, als wäre man schon tot. Heinrich spricht für diesen universalen Stoizismus treffend von Komplizenschaft des Philosophen mit dem Schicksal oder auch von Todesphilosophie. Eine Todesphilosophie, die er nachzeichnet bis in die Todesfaszination bei Heidegger und bei den Nationalsozialismen, die ja mit diesem, wo ja die SS auch mit dem Totenkopf auftritt. Dieser Totenkopf ist das Symbol dafür, dass man also in der Macht des Todes auftritt und man nimmt da gerade einen Gedanken direkt vom Stoizismus her, der also formuliert, dass das Mächtigste immer das ist, was am Schluss kommt und das ist nichts anderes als der Tod. Und wer also in der Macht des Todes auftritt, hat also die absolute Macht. Heinrich findet in Mythen, Kulten und Religionen dieses Verdrängte, nicht um es als das Wahre oder Eigentliche des Menschlichen festzuhalten, wie das Remythologisierung oder Esoterik tun, das gerade nicht, aber um ihm einerseits im Namen der durch Verdrängung zugerichteten und beschnittenen Triebsubjekte sein Recht widerfahren zu lassen und andererseits um aufzuklären über die untergründigen Triebkräfte, die sich in beängstigenden Akten von Aggression, Regression und Selbstzerstörung immer wieder in unserer Zivilisation kundtun. Ich möchte etwas sagen zum Begriff der Kritik bei Heinrich. In welcher Art und Weise ist seine Wissenschaft, seine Analyse der Gesellschaft eine kritische zu nennen? Es wird, wenn man Heinrich liest, schnell deutlich, dass Kritik nicht etwas ist, das ihre Gegenstände erledigt, indem sie sie dämonisiert exotisiert, dekonstruiert oder sie versorgt in den immer gleichen Strukturen. Ebenso ist Kritik, der es nur um die Kritik geht, der also der Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, egal ist, die sich also nicht mit einem existenziellen Interesse an ihn wendet und ihn zumindest potenziell zum Bundesgenossen für dieses Interesse machen kann, eine solche Kritik ist bei Heinrich sinnlos. Zitat Heinrich: Wir spüren, ob es sich um Fragen oder Antworten handelt, die unser Wissen über einen Menschen oder einen Gegenstand vermehren und denen dieser Mensch und dieser Gegenstand dabei doch gleichgültig sind, oder um solche, die den Gegenstand unseres Interesses nicht im Stich lassen. Das heißt, Heinrich verhandelt oder bearbeitet Stoffe nicht nur, sondern, so seine emphatische Formel, er arbeitet mit ihnen. Ganz im Gegensatz dazu sucht eine abstrakte Wissenschaft, also wie das Heinrich eben an der griechischen Philosophie ausführt, immer einen sicheren Punkt, von wo sie sich erkennend abwenden kann, von dem, was sie kritisiert. Das wiederholt sich und wiederholt sich bis heute. Aber mit Dekonstruktion habe ich noch nicht erledigt, was zur Konstruktion einer bestimmten Formation gedrängt hat. Mit dem Abscheu gegen Dogmatismus und Ideologie habe ich noch nicht erledigt, die Konflikte, die man mit Dogmenbildungen versuchte beizulegen. Mit dem systemtheoretischen Blick bin ich noch nicht der Aufgabe enthoben, die Subjekte in den Institutionen mit ihren Wünschen und Widerständen ernst zu nehmen. Mit der aufgeklärten Religionskritik bin ich noch nicht den Fragen nach dem Triebgrund der Wirklichkeit, dem Skandal der Sterblichkeit, den existenziellen Zerreißungsdrohungen usw. so entkommen. Mit der Aufhebung des Patriarchats haben sich noch nicht erledigt die Produktionsbedingungen und die Ängste, die zu seiner Installierung geführt haben. Mit Geschlechterfluidität bin ich nicht der Geschlechterspannung oder den Geschlechterverhältnissen und auch nicht dem Aggressionspotenzial menschlicher Sexualität entronnen und so weiter. Das heißt, wenn man nicht mit Kritik die Stoffe erledigen will und sie somit verdrängen, dann muss man anders fragen und den Gegenstand des Interesses nicht im Stich lassen. Es sind dann solche typisch heinrichschen Fragen oder Denkfiguren wie zum Beispiel, Zitat: Jeder Mythos ist ein den Kult nicht bloß verdoppelndes, sondern ihn variierendes Verfahren, das einen Freiheitsspielraum eröffnet. Oder jedes Opfer führt nicht nur tiefer in die Schuldverstrickung hinein, sondern ist selbst immer eine, wenn auch unzureichende Handlungsmöglichkeit des Aufbegehrens gegen unbestimmte Mächte. Hierzu gehört auch die Idee von Heinrich, dass der Mensch ein Mittewesen ist, das in allem eine Mitteposition sucht, zwischen Neu und Alt, Ober- und Unterwelt, göttlicher und niederer Kreatur, Makro und Mikro. Wenn wir also das den Menschen gemäße suchen, das Maß auch der Menschengestalt, es findet sich in der Vermittlung. Ein ganz wichtiger Begriff, der bei Heinrich immer wieder vorkommt, ist der Balance. Es erstaunt ein wenig, diesen Begriff bei Heinrich so zentral zu finden, da er immer sich stark macht gegen Harmonisierungsvorstellungen, gegen Reinheitsvorstellungen, also gegen ein Denken, das Konflikte verschweigt oder sich stilllegt. Balance hat ja vielleicht auch diesen etwas harmonischen Touch. Was ist also Balance bei Heinrich? Spontan: Balance verschweigt nicht die Macht der Affirmation, die existenzielle Notwendigkeit der Menschen, dass sie irgendwo sich unterstellen müssen. Ein ganz wichtiges Thema bei Heinrich ist, dass Menschen Häuser brauchen. Sie müssen sich irgendwo Schutz suchen gegen Mächte, die sie nicht bestimmen können, seien es Naturmächte oder gesellschaftliche Zurichtungsmechanismen. Das heißt, Menschen können sich wehren, aber sie können nicht ganz aus dem ganzen Zusammenhängen heraus. Balance ist kein Harmoniebegriff, sondern balancieren, das müssen die Menschen auf dem Hochseil, gegen die Schwerkraft. Und dazu können sie Hilfsmittel nehmen, Das heißt, es ist ein Wagnis. Der Spießbürger dichtet sich ab gegen Balancierungserfahrungen. Der Risikoverherrlicher missdeutet Balancieren als Hasenfußtaktik und sucht die Entscheidung, das Opfer. Denken als Kippfigur im Gegensatz zu Denken als Balance findet man ja immer wieder. Also dieses Entweder-Oder wird sehr häufig vorgezogen im Denken als dieses, ja, was ist es denn? Ist es ein Sowohl-als-auch? Nicht unbedingt. Nehmen wir Heidegger, an dem sich Heinrich die ganze Zeit abarbeitet. Martin Heidegger, dieser Philosoph und auch Zeitgenosse von Heinrich, der sehr wichtig ist für die gesamte Philosophie des 20. Jahrhunderts und der aber Zeit seines Lebens nicht widerrufen hat, seine Mitgliedschaft und seine Begeisterung auch für den Nationalsozialismus. Heidegger ist eher ein Denker in Kippfiguren. Einerseits begrenzt er Technologie, sucht die engen Grenzen des Landlebens, preist den Feldweg, das ursprüngliche Dasein, möchte die alten Dinge in ihrem Dasein bewahren. Und auf der anderen Seite bricht er immer wieder in ganz wüste Entgrenzungs- und veritable Vernichtungsfantasien aus. Dieses Denken ist ein Kippdenken, das also Heinrich mit seinem Balancebegriff konterkariert. Was ist Balance bei Heinrich nochmal? Nehmen wir das Gesundheitskonzept bei Freud, der sagt, keine Krankheit gibt es, die nicht an jedem Menschen als Potenzial enthalten ist. Zweitens, Krankheit ist erst dann, wenn ich nicht mehr einigermaßen sinnvoll, funktional oder was immer vermitteln kann zwischen Triebansprüchen und Ich oder zwischen Innen- und Außenwelt. Von daher also kann man immer sagen, alles ist krank, der Mensch fault vor sich hin. Oder auf der anderen Seite kann ich sagen, nur die Gesellschaft konstruiert psychische Krankheit, das ist doch alles Herrschaftstechnik. Oder ich kann eben sagen, dass ich die Spannung halten muss zwischen Krankheit als quasi Substanzbegriff, der diagnostizierbar und heilbar ist, und Krankheit als Vorstellung und Konstruktion, die irgendwie von mir balanciert werden muss. Was nichts anderes bedeutet, als dem Entweder-Oder nicht zu erliegen und doch dem Entweder und dem Oder die Realität nicht abzusprechen. Balancieren ist kein Sowohl als auch, kein Entweder-Oder, kein Denken in Alternativen. Gerade dieser alternative Begriff, der in der Linken und in der Rechten ja immer wieder sehr modisch ist, gerade jetzt, ist bei Heinrich sehr stark in der Kritik. Heinrich verweist direkt auf das Zerstörungspotenzial des alternative Denkens, wenn er in Verbindung mit dem Orakel von Delphi davor warnt, die Zweideutigkeit in die Form einer Alternative zu bringen. Die Zweideutigkeit eben nicht zu balancieren. Er bezieht sich hier unter anderem auf die Geschichte von Kreusos, an den ja das Orakel ergeht, er werde bei der Überschreitung des Halys ein Reich zerstören. Und dieses ein Reich zerstören, das ja Kreusos dann falsch interpretiert, und es ist ja dann sein eigenes, das er zerstört bei dieser Überschreitung des Flusses. Aber diese Warnung könnte man ja gerade als Warnung vor alternative Denken interpretieren, indem man dann eben sagt, überschreite den Fluss nicht, egal welches Reich, es geht eines unter, gerade diese Alternative ist nicht gegeben. Ich komme zum letzten Begriff, zum Begriff der Faszinationsgeschichte. Auf der Suche, Heinrichs Zugang zu den Stoffen und zur Wirklichkeit zu einer Methode zu verklären, finden sich immer wieder der von ihm selber geprägte Begriff der Faszinationsgeschichte. Auch hier finden wir bei Freud interessantes Inspirationsmaterial. Nehmen wir zum Beispiel dieses Freud-Zitat. Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, dass ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift. Ohne dieses Sträuben ermöglicht die Anschauung von Kunst ja nur Rührung im Modus der Nichtberührung. Und gerade das ist das Thema bei Heinrich immer wieder, dass man also seine eigenen Affekte befragt und sich fragt, was zieht mich denn hin, was stößt mich ab, warum soll gerade ich mich mit diesem Thema beschäftigen, warum berührt mich ein anderes oder was lässt mich gleichgültig? Natürlich geht es dann auch darum, die Gleichgültigkeit genauso analytisch zu hinterfragen, wie das, was mich anzieht. Denn immer dort, wo etwas mit Emphase zitiert, bearbeitet, behauptet, prophezeit, befürchtet oder hofft wird, finden sich auch sehr starke, affektiv besetzte existenzielle Motive. Und Heinrich schlägt vor, diese faszinationsgeschichtlich zu lesen und in dem, was fortwährend fasziniert, durch die reale Geschichte hindurch, nicht nur durch Individuen, sondern auch durch ganze Gesellschaften hindurch, die Präsenz von unerledigten Konflikten, nicht auszuhaltenden Spannungen oder nicht zu lösenden Problemen zu erkennen. Wobei das Faszinosum und mit ihm die Doppeldeutigkeit des Anziehenden und Abstoßenden psychoanalytisch als Symptom für das Unerledigte gefasst wird. Bei Heinrich finden sich dann auch immer wieder Überlegungen zu Faszination der Leute, mit denen er sich beschäftigt. Einerseits, was ihn selber fasziniert, andererseits auch, was die fasziniert haben. Hier ein Zitat zu Platon, mit dem er sich immer wieder beschäftigt. Also wenn Sie Platon lesen, das ist der eigentliche Reiz, dass er genau von den Sachen, über die er vorgibt zu verfügen, selbst ununterbrochen fasziniert ist. Und seine Philosophie ist ja nichts anderes als das Abstoßen von dem, was ihn fasziniert, und es ist in dieser zweideutigen Person Sokrates personifiziert. Auch Heinrich selber gibt Auskunft über seine eigenen Faszinationen und man kann das auch sehr gut sehen in seinen Vorlesungen. Immer wieder arbeitet er sich ab an Platon und Heidegger zum Beispiel oder auch an Kant und er sagt auch einmal in einem Gespräch, dass er bestimmte Bücher gerade nach dem ersten Lesen, gerade ein zweites Mal nochmal gelesen hat. Er musste das ja nicht tun, weil er konnte sich ja beim ersten Lesen auch immer alles merken. Aber eben, das war die Faszination, die ihn dazu getrieben hat. Und da nennt er auch jetzt eher als eine abstoßend anziehende Faszination eben diesen Heidegger, das Buch Sein und Zeit, mit dem er sich die ganze Zeit kritisch auseinandersetzt. Schließlich ergibt sich daraus das Motiv nicht nur des Arbeitens mit im Heinrichschen Werk, sondern eben auch des ständigen Abarbeitens. Theoriebildung ist faszinationsgeschichtlich gesehen dann nichts anderes, als was die Künstlerin tut, die ein Leben lang dieselben Themen rauf und runter buchstabiert und nur in der Wiederholung eine kleine Variationsspanne findet, die es ihr erlaubt, von einer Thematik, die sie fesselt, ein bisschen Abstand zu nehmen. Wir können letztendlich dafür auch jetzt, also wie das Heinrichsche Unternehmen, Zivilisationsgeschichte zu lesen und zu deuten, auch die Formel prägen, dass es darum geht, von dem, was man überwinden möchte oder was man nicht mehr haben möchte, von dem, wovon man sich auch ängstigt in der Geschichte, nehmen wir den Nationalsozialismus, dass man sich von dem, was dazu geführt hat und von dem, was die Leute daran fasziniert, im Denken nicht so weit entfernt. Dass man also nicht denkt, man hätte etwas überwunden, was man gerne überwunden haben möchte, sondern dass man sich eben permanent und immer wieder damit beschäftigt und sich eben daran abarbeitet.
Herzlichen Dank, das war jetzt sehr aufschlussreich. Ich hätte vielleicht doch noch ein paar Fragen, die du möglicherweise beantworten könntest. Und zwar hast du davon gesprochen, dass Heinrich sehr eindrücklich vorgetragen hat. Hast du ihn selber mal erlebt?
Ich habe ihn nie erlebt, live vorzutragen, aber ich habe in den letzten 20 Jahren ihn immer wieder besucht. Und das war so auch rituell eigentlich, diese Besuche. Man wurde da mit dem Lift nach oben gerufen. Also er hatte ein Haus in Berlin-Steglitz, also wo seine Frau noch wohnt. Und das war im Krieg zerbombt worden, hat der Familie gehört und er hat es dann in den 80er Jahren aufgebaut, schon im Hinblick auf eine Stiftung, die er jetzt auch hat, gegründet hat, von der ich jetzt auch neu im Stiftungsrat bin. Da hat er im zweiten Stock der Wohnung eine große Bibliothek eingerichtet, eben auch schon im Hinblick auf Studierende, die sich da mal mit seinen Themen und dem Nachlass beschäftigen. Und man wurde da hingeführt, es gab dann Tee und man hat dann gesprochen. Diese Gespräche waren immer geprägt von unglaublicher Freundlichkeit und Konzentration, soziale Konzentration hat das mal jemand genannt. Dann aber eben natürlich immer sehr, sehr lange Ausführungen zu einem bestimmten Thema, eigentliche kleine Privatvorlesungen. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, wie er das gemacht hat.
Du hast von dieser Stiftung gesprochen. Mhm. Was ist der Zweck dieser Stiftung?
Also einerseits wirklich den Nachlass zu bearbeiten, aber nicht jetzt sozusagen einfach Heinrich, 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 sondern seine Themen weiter zu bearbeiten, in diesem Sinne, wie er Wissenschaft verstanden hat, ohne diese Disziplinengrenzen, im Interesse eben der Individuen, aber auch der Gattungsgeschichte. Und in diesem Interesse auch hat die Stiftung einen Preis. Das ist ein Essaypreis, den sie alle 2 Jahre, glaube ich, ausschreibt in der Zeitschrift Lettres Internationales. Da kann man dann Essays einschicken und der ist dann auch dotiert mit ein paar tausend Euro oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und der wird dann dort auch abgedruckt.
Wie ist denn eigentlich die Stellung von Heinrich, also war die Stellung von Heinrich sozusagen in der wissenschaftlichen Rezeption oder auch in der Öffentlichkeit?
Also er hatte mit seinen Methoden, also er war natürlich sehr geachtet als Unikum, auch als Genie, hatte aber mit seinen Methoden in der wissenschaftlichen Welt auch sehr schnell Kritiker und auch es begann schon mit seiner Habilitation, die ein erstes Mal abgelehnt worden ist. Er hatte auch immer wieder, das hatte auch noch zu tun mit seinen frühen DDR-Erfahrungen, aber auch mit anderen Dingen, wo er sich positioniert hat. Immer wieder wurde er angefeindet und das machte ihn auch sehr empfindlich. Es ist auch eine bestimmte Besonderheit, also er ist auch immer eigentlich, war sehr anerkannt, einerseits sehr, sehr bekannt, aber wurde auch sehr, sehr wenig rezipiert. Es hat auch ein bisschen mit seiner Art der Wissenschaft zu tun. Man kann das schlecht einfach so zusammenfassen. Ja.
Er arbeitet ja offenbar immer mit Material. Mhm. Und das heißt, es gibt so diese Verquickung zwischen theoretischem Instrumentarium, aber dann auch die Umsetzung. Und das wird dann immer wieder sehr konkret. Und von daher kann man da jetzt nicht irgendwie das handlich zusammenfassen, sondern muss dann eben wirklich sozusagen seine Argumentation auch weiterverfolgen. Mhm.
Und also er macht das auch bewusst, also dass es sozusagen seine Wissenschaft soll sich quasi sträuben gegen die handliche Zusammenfassung. Also er nennt das auch immer wieder explizit, er möchte nicht Geschichten durch Begriffe ersetzen, weil in den Begriffen sozusagen viel zu wenig dann präsent bleibt. Also bleibt er bei den Stoffen, wie er es nicht mehr nennt, aber auch bei den Geschichten und analysiert da minutiös. Es sind aber auch 20 Vorlesungen greifbar, noch nicht veröffentlicht oder Seminare auch über Bildanalysen der Renaissance-Kunst. Ja, das war so ein wichtiges Thema bei ihm.
Jetzt vielleicht noch zu ein, zwei Begriffen oder auch Themen, die er aufgegriffen hat. Also mich hat interessiert, du hast davon gesprochen, dass er sich mit dem Begriff Alternative auseinandergesetzt hat. Mhm. Hat er sich da auch sozusagen mehr ins politische Handgemenge eingemischt? Also du hast ja selber erwähnt, das ist sozusagen auf der Linken, ist das ein Begriff, der eigentlich fast das Linksein abgelöst hat. Oder? Man ist alternativ nicht mehr so link. War das auch eine Intervention in solche Debatten?
Ja und nein. Also er hat sich immer wieder in Universitätspolitik eingemischt. Also das war, also wo er wirklich sehr aktiv war, da vor allem auch aus seinem Gründungsethos der Freien Universität gegenüber. Und er hat auch sehr gelitten unter all diesen Entwicklungen. Also er war schon auch immer wieder aktiv mit politischen Statements zu hören. Andere Dinge sind eher in der Reflexion sozusagen da. Und was ihn an diesem alternativen Begriff gestört hat, ist eben diese Indifferenz. Ja? Und was sich ja dann gerade auch gezeigt hat, jetzt von der Alternative für Deutschland, also der kann problemlos gekapert werden, genauso wie mit dem Querdenkerbegriff, der ja dann auch, der eigentlich sozusagen auch ein positiver Alternativbegriff war und jetzt abgelöst worden ist. Also immer diese Indifferenz von Begriffen, das hat ihn sehr, sehr gestört. Und er hat sich auch Überlegungen gemacht, zum Beispiel hat er auch verglichen klassizistische Architektur mit nationalsozialistischer Architektur. Und er hat auch dann sich gefragt, weshalb hat die klassizistische Architektur nicht mehr Widerstandskraft bewiesen, sozusagen, wieso konnte sie so leicht gekapert werden von der nationalsozialistischen Architektur? Also diese Dinge, das hat ihn sehr stark interessiert. Und das andere natürlich sowieso, dieses Entweder-Oder-Denken, was im Alternativbegriff dann eben zu wenig scharf, also er hatte nichts gegen den Revolutionsbegriff zum Beispiel, das ist eine andere Sache. Das, aber dieses Alternativ, das war zu wenig. Ja.
Also da geht es nicht nur sozusagen darum, dass solche Begriffe vielleicht ein bisschen leer sind und dann von rechts oder von links gekapert werden können, sondern es steckt eben schon im Denken drin,
ja,
dass sie nicht vielleicht sinnvoll sind, ja, also, sondern dass sie eben auch ein bisschen gefährlich sein können. Und damit zusammenhängt ja vielleicht dann auch sozusagen das, was er offenbar als positiv empfunden hat, also das Schisma. Also die Zerspaltung des Einheitlichen. Und das ist ja womöglich auch sehr aktuell in der Auseinandersetzung beispielsweise mit dogmatischen Religionen. Hat er sich da auch konkret mit dem auseinandergesetzt, was in den letzten vielleicht 10 Jahren oder so gelaufen ist?
Also er hat sicher, er hat schon auch über Fundamentalismus nachgedacht, jetzt auch im Zusammenhang noch mit dem 11. September. Und da hat er also einfach diese Reinheitsbewegung, ne, diese Einheitsbewegung, Harmonisierungsbestrebungen, wo man also keine Widersprüche mehr zulässt und wo das auch nicht mehr sichtbar ist. Wird. Selbst nicht mal mehr in einem Dogma. Also er hat sich immer interessiert für diese zwei christlichen großen Dogmen der Gott-Menschlichkeit von Jesus und dieser Trinität, also die ja sozusagen Dinge miteinander verbinden, die ja eigentlich gar, das geht gar nicht richtig auf. Und wo eben sichtbar wird, sozusagen das Bemühen, etwas Einheitliches zu basteln, aber die Widersprüche dahinter nicht verschwinden. Ja. Also in diesem Sinne, er war sozusagen nicht für Schisma, er war sicher nicht für Einheitlichkeit, aber er war für Konstellationen, würde Adorno sagen, oder Konglomerate, die eben Widersprüchliches zulassen und trotzdem sich zusammenraufen, vermitteln, würde er sagen, ja, wo Vermittlung irgendwie sichtbar und möglich ist.
Sehr interessant fand ich auch den Begriff Mittewesen. Vielleicht könntest du das nochmals ein bisschen ausführen. Also das hat ja weder sozusagen eine ontologische Dimension, das hat dann aber auch nicht eben so eine, böse gesagt, sozialdemokratisch ausgleichende Funktion. Was ist es dann?
Also es ist einfach ein Gattungsbegriff, so wie ich Heinrich verstehe, und im Grunde genommen auch eine Art Erfahrungsbegriff oder ein empirischer Begriff, also wo man das einfach immer wieder sieht, also wie das so läuft. Also dass Menschen oder eben menschliche Geschichte sich auch immer wieder lesen lässt als eine Einmietung in bestimmte Sachen. Und Einmietung eben quasi in das Halten der Spannung der Pole. Also dass man es nur dort aushält sozusagen, aber ohne dass man die Pole eben gerade negiert oder nur auf einen Pol dann sich konzentriert. Also dieses Makro und Mikro zum Beispiel hat er auch ganz begeistert gesagt, also wenn man da dass man sozusagen zur gleichen Zeit, wo man in den Weltraum geht, also braucht man den Ausgleich sozusagen in der Mikrotechnologie dann. Also man muss irgendwie wieder, also wenn es auf die eine Seite weit geht, muss man auf die andere Seite auch wieder die Grenzen verschieben. Und dann natürlich auch mit diesen Dreierkonstruktionen, wo Freud arbeitet, das, was auch kein festes Konzept ist, aber dieses Über-Ich-Unterbewusste, wo auch das Ich aufgerufen wird, ständig eben zu vermitteln zwischen diesen Polen. Also es geht immer um diese Vermittlungsfunktion zwischen Polen. Und deshalb spricht er ja auch immer von diesen Zerreißungsdrohungen, die Menschsein bedeutet. Das ist eigentlich das, was er mit diesem Mittewesen meint.
Du hast jetzt sehr schön geschildert und anschaulich geschildert, dass er sich eben sowohl mit dem Mikro wie dem Makro auseinandersetzt. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, das zeigt eben auch gerade die Breite seines Ansatzes. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine der Faszinationen in seinem Werk.
Ja, auf jeden Fall. Also wo er einfach diese Grenzen, ich bin nur hier Experte oder ich kann nur darüber etwas sagen, wo er das also nicht akzeptiert und sich auch eben für alles Mögliche interessiert, immer in diesem Interesse eigentlich des Triebsubjekts, des Einzelnen.
Herzlichen Dank. Ich möchte nur noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir im Bücherraum doch etliche Bücher von Klaus Heinrich haben. Also wir haben in letzter Zeit sogar unseren Bestand ein bisschen aufgestockt und haben vom Verlag Saira freundlicherweise auch zusätzliche Bände erhalten. Soweit ich das verstehe, wird diese Ausgabe weiter fortgesetzt, glaube ich. Es werden weiterhin Vorlesungen publik gemacht. Und wir haben gehört, dass sich das ja unbedingt lohnt. Und es lohnt sich natürlich, die auch bei uns im Bücherraum zu lesen. Herzlichen Dank.
Danke vielmals.